Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und ein herzliches Willkommen heute in unserer vierten Folge von Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch. Sprechen wir über ein Thema, über das noch viel zu selten in Unternehmen gesprochen wird. Sprechen wir heute über Coaching. Und wir sind heute nicht allein. Philipp, wir sind nicht allein, sondern wir haben uns einen Experten in Sachen Coaching und Mentoring eingeladen, Thomas Grammel. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf.
Es ist uns eine Freude, Thomas, dass du den Weg auf dich genommen hast heute nach München. Schön, dass du da bist.
Schönes Bild fast, oder? Aber auch wir gehen so ein bisschen über unsere gewohnten Ufer und haben einen Gast. Also faktisch drei Freunde heute am Tisch. Und ich freue mich krass, dass du da bist, Thomas, weil gerade dieses Thema Coaching auch mir sehr am Herzen liegt. Manche wissen ja, dass ich selber Coach bin, mal eine Ausbildung gemacht habe in dem Bereich. Zusätzlich zu der Ausbildung eben zum Diplom-Psychologen damals.
Aber auf die letzte Frage zu kommen, du hast auch ein Zertifikat dafür wieder bekommen, oder?
Selbstverständlich, ja. Ich habe es hängen.
Ja.
Ich liebe Papier. Und ich bin da sehr stolz.
Ja. Für diesen Wissen, Philipp braucht immer ein Zertifikat. Ja, das ist unheimlich wichtig.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der HR-Hintergrund noch.
Mag sein.
So, ja, absolut. Wer schreibt, der bleibt.
Ja. Aber den Spruch kennen wir bei uns auch.
Ja. Okay, nein, wir waren bei Coaching. Und da vielleicht jetzt nochmal für die jetzt nicht so tief drinstecken, eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, mit der ich versuche immer so ein bisschen die Differenzierung darzustellen zwischen Coaching, Beratung und Therapie. Möglicherweise auch Mentoring. Werden wir mal schauen, wo uns dieses Gespräch dann auch hinführen wird. Ganz grundsätzlich und ja, jede Definition ist nur so gut wie die Person, die sie wiedergibt. Von daher versuche ich es in relativ einfachen Worten hier jetzt nochmal für uns darzustellen. Therapie ist immer dann der Fall, wenn du Interventionen planst und durchführst für Menschen, die faktisch nicht mehr handlungsfähig sind. Coaching versucht tatsächlich, den Coachee oder die Coachee an die Hand zu nehmen, so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, schau doch mal in die Richtung, ohne konkrete Ratschläge zu geben. Und es ist die große Differenzierung aus meiner Sicht zumindest im Bereich Beratung, dass du als Beraterin, als Berater aus einer Position der Kompetenz und Expertise ganz konkrete Ratschläge gibst. Und da natürlich nicht nur unbedingt die Augenhöhe in dem Moment hast, wie jetzt in dem Coaching, genauso wenig wie jetzt in der therapeutischen Situation. Aber die Übergänge sind fließend. Sei es jetzt im Mentoring oder eben teilweise auch in beruflichen Kontexten, wo ich mir schon auch in der Vergangenheit oft gedacht habe, da wäre wahrscheinlich die Therapeutin besser. Von daher, das war mein theoretischer Input. Jetzt Thomas, wir beide kennen uns leider oder noch nicht sehr gut. Das wird sich hoffentlich nach dem Podcast geändert haben.
Gerne.
René kennst du ja schon ein bisschen länger. Vielleicht magst du ja mir, uns und der Welt da draußen mal so ein bisschen erzählen, wer du bist und wo du heute herkommst.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also toll, dass wir heute in dieser Dreierrunde mal sprechen. Also für mich ist das mal ganz spannend, weil ich ja jemand bin, der aus dem Business kommt. Ne, Philipp, du hast gesagt, du hast die entsprechende Profession, nenne ich es mal. Ich bin ja von Haus aus bin ich Steuerberater. Ja, also ganz anderes Thema, vielleicht auch erstmal so auf den ersten Blick etwas trockener, aber ich habe in meiner beruflichen Laufbahn eben auch viel mit Führungsthemen zu tun gehabt, entweder selber in meiner eigenen Person oder auch viele Schnittstellen innerhalb des Unternehmens oder auch bei Mandanten gesehen. Und deshalb ist es für mich mal ganz spannend, heute auch mal mit euch beiden oder auch mit dir mal zu sprechen, wo du ja auch eine Perspektive von der fachlichen Seite hast. Ja. René, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger und wissen, wo die Schnittstellen so sind, auch aus eigener Erfahrung. Der Austausch wird, glaube ich, auch für die Zuhörer mal ganz spannend. Aber deshalb zu mir mal, also ich bin jetzt, René, du hast gesagt, Coaching und Mentoring, also ich bin jetzt ja kein Spezialist in dem Sinne, weil ich aus dem Business komme, also wir können über Erfahrungen sprechen und das vielleicht auch zusammenbringen. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der am Ende vielleicht auch da stehen bleibt. Was ist Coaching auf der einen Seite, wie wird es am Markt wahrgenommen, was fehlt vielleicht, was kann irgendwo flankierend dazukommen, um vielleicht irgendwo da nochmal einen Qualitätspunkt dann mal zu setzen. Lass uns das mal diskutieren. Also wie gesagt zu mir, ich bin Steuerberater, hatte ich schon gesagt, keiner ruft Bu. Bin jetzt im August diesen Jahres seit 30 Jahren bei PwC. Mehr als die Hälfte der Zeit Partner. Also ich bin vielleicht etwas exotisch, weil ich nie in der Company gehoppt bin, wie andere das gemacht haben, wie passiert das. Es war immer spannend. Es gab immer wieder neue Aufgaben, in jüngeren Jahren, hatten wir schon mal darüber gesprochen, irgendwie so im Zwei-Jahres-Zeitraum. Ich habe insgesamt 3 Steuerabteilungen in der Deutschland-PwC-Welt geleitet, bin im Industrielead in der deutschen Organisation auch europaweit, habe eine globale Rolle für ein großes Account, bin also da als Helikopter unterwegs, was mit meiner Profession eben als Steuerberater gar nichts mehr zu tun hat, sondern ich bin eher so der Moderator und habe da eben auch sehr intensiv auch mit dem Faktor People zu tun. Das heißt, im Team, grenzüberschreitend innerhalb von PwC, aber eben auch dann mit den entsprechenden Fühlern beim Mandanten. Und ja, das hat sich jetzt durch die 30 Jahre so entwickelt und ich merke so auch an mir selbst, dass das eine Menge Erfahrungspotenzial aufgehäuft hat, was man vielleicht jetzt auch mal ein bisschen sortieren kann. Nur wenn du jetzt zum Beispiel, Philipp, mit deiner Profession dazukommst, in anderen Gesprächen habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn jemand fachlich so ein bisschen herleitet, was so gewisse Situationen so definiert, ich habe eigentlich zu vielen einfach aus eigener Erfahrung ein Beispiel. Irgendeiner hat schon mal gesagt, ich sollte mal ein Buch schreiben. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Wir starten mal mit einem Podcast. Genau. Buch kommt dann.
Das ist übrigens mein erster Podcast. Also spannende Sache. Mal gucken, was passiert.
Jetzt sind wir schon tief drin, Thomas. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir haben uns vor vielen Jahren mal auf einer sehr, sehr spannenden Reise in Silicon Valley kennengelernt. Und da habe ich auch deine Frau kennenlernen dürfen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was privat zu dir sagen. Die Elke kenne ich schon.
Also ich bin glücklich verheiratet, habe eine ganz tolle Frau, die mag das nicht, wenn ich immer offiziell das sage, aber es ist so.
Jetzt ist es ganz offiziell,
Elke. Jetzt ist es ganz offiziell. 2 tolle Töchter, 25 und 27.
Aus dem Gröbsten raus.
Aus dem Gröbsten raus. Vor gewisser Zeit habe ich gesagt, sie glauben, sie sind groß, aber ich glaube, mittlerweile sind sie es auch. Ja. Insofern sind wir auch von unserem Lebensmodell sind wir jetzt schon in der nächsten Phase. Philipp, du bist Vater geworden. Du hast noch die entsprechenden Phasen vor dir und wir sind schon ein bisschen weiter. Aber das ist auch so ein Ankerpunkt, den ich immer so auch empfunden habe. Wir haben uns ja in den USA auf dieser Reise, René, wie du gesagt hast, dann auch kennengelernt. Das war auch kein Zufall, dass Elke mit dabei war. Mhm. Also wir haben immer versucht, dann auch die Zeit beruflich sehr, sehr eingespannt, aber halt immer mit positivem Stress, aber trotzdem irgendwie zu sehen, dass wir, wenn die Gelegenheit es ergibt, dann vielleicht auch mal Veranstaltungen dann zusammen machen und auch solche Reisen zusammen machen. Also im Prinzip hat sie mich auch in der beruflichen Laufbahn in vielerlei Hinsicht dann auch unterstützt. Hört sich immer plakativ an, aber wenn man dann halt erfolgreich unterwegs ist, dann braucht man, glaube ich, auch einen Partner, der es entsprechend unterstützt.
Und da grätsche ich direkt mal rein. Ich nutze dich jetzt einfach mal, um mal nach einem Lifehack zu fragen. Also 30 Jahre PwC ist wahrscheinlich schon eine intensive Sache. Also so lange im Beratungskontext zu arbeiten und die Ehe bleibt stabil offensichtlich. Jetzt neben so diesem Thema auch mal die Frau mit nach Silicon Valley zu nehmen. Irgendwelche Tipps für mich, die Ehe dann auch frisch zu halten, trotz dem sehr, sehr stressigen Arbeitsumfeld?
Oh je, das ist eine Frage. Ja, eigentlich, und das geht so ein bisschen auch in deinen Bereich rein. Ich glaube, aktiv zuhören und sich dann auf der Schiene dann auch immer wieder erkennen und auch entsprechend vertrauen und dann auch den Weg gemeinsam gehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und verhindern, dass man irgendwie in so eine anonyme Parallelität reinkommt, dass jeder irgendwo so seinen Weg geht. Klar sind in der Familie irgendwo Aufgaben aufgeteilt, also, aber da muss jeder irgendwie noch sehen und auch wissen, was der andere so tut, denkt und fühlt. Und ich glaube, das geht auch wieder ein bisschen in Richtung Kommunikation, eines der großen Ks. Ich glaube, das kann man auch in dem Bereich, glaube ich, sehr schön nochmal verwenden und das ist irgendwo ganz, 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 ganz wichtig. Zeit verbringen, Nischen entsprechend bringen. Was ich vielleicht nicht so gut gemacht habe, ist einfach auch da diese Verwischung, aber da komme ich aus einer ganz anderen Generation. Ja. Zwischen Job und Privaten, wenn ich die jungen Leute heute so sehe, die sind da sehr klarer getrennt. Ist vielleicht auch mal ein interessantes Modell, aber aus der Welt komme ich halt nicht. Insofern braucht man vielleicht auf der anderen Seite auch jemanden, der im positiven, manchmal auch im negativen Sinne eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringt.
Ja, ich glaube, das ist sogar vielleicht auch so ein privates Coaching manchmal und Mentoring. Ja. Ja, man kriegt ja dann seinen Spiegel auch vorgehalten und hat dann so die ersten auch vielleicht mal ehrlichen und direkten Feedbacks bekommen, die man manchmal vielleicht auch nicht hören will. Tut einem aber gut, aber wir haben uns damals kennengelernt tatsächlich und ich habe immer das Gefühl gehabt, das war so mein erster Schritt, auch mein persönlicher erster Schritt zu einem Coach oder zu einem Mentor. Sind wir mittlerweile sehr gut befreundet, würde ich sagen. Damals aber immer so das Gefühl gehabt, ich habe das meiner Frau immer gesagt, wenn ich mal eine Herausforderung habe, dann will ich den Thomas anrufen. So, der kann wahnsinnig gut zuhören, der hat viele Dinge in seinem Leben schon erlebt. Und ich hab ja auch jetzt die letzten Jahre einen Coach gehabt, der mich begleitet hat. Und das ist ja auch das Thema, was wir haben. Ist das ein nice to have für eine Führungskraft oder ist das mittlerweile sogar schon notwendig, als Führungskraft jemanden zu haben, der einen begleitet im Leben? Ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Thema, weil es so in Deutschland vielleicht noch ein bisschen auch stiefmütterlich behandelt wird, da auch offen damit umzugehen. Aber kommen wir nochmal auch dich ein bisschen noch so in den Ranking zu bringen. Du warst der jüngste Partner bei PwC, den es jemals gab, mit 35 und auch der jüngste Steuerberater Deutschlands. Ist das richtig?
Also letzteres ist richtig, mit 26 damals.
26?
Das war dann 1996 war das, als ich die Prüfung gemacht habe, 96, 97. Kurios, fast. Ich habe einen Zwillingsbruder, der ist auch Steuerberater.
Ist das dann Konkurrenz im eigenen Haus, weil dein Bruder ist?
Ja, wir haben das
die gleiche. Auch bei PwC?
Mittlerweile ja. Vorher nicht.
Ja, also Konkurrenz im eigenen Haus. Ja?
Aber wow. Was ich sagen wollte, ich bin vier Minuten jünger als er. Das ist auch noch mein Zwillingsbruder.
Ja.
Also wenn er mal jemanden trefft, der nicht so reagiert, wie er das erwartet, dann ist es dann mein Bruder.
Ja. Und ich schaue ja auch genauso aus wie du.
Ich habe ihn kennengelernt.
Wir sind uns relativ ähnlich.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, ich bin vier Minuten jünger, deshalb war ich dann der jüngste Steuerberater. Wir haben im selben Jahr dann auch die Steuerberaterprüfung gemacht, dann aber auch dann uns den Markt ein bisschen aufgeteilt, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir unseren eigenen Weg gehen, was wir dann auch 16 Jahre gemacht haben, aber dann aus bestimmten Gründen. Als ich wieder zurück nach Köln kam, haben uns die Wege dann wieder zusammengeführt in dieselbe Firma. Aber wir haben eine andere fachliche und operative Ausrichtung. Insofern geht jeder so, zwar als Steuerberater, aber ansonsten operativ, da seinen eigenen Weg. Aber ich war nicht der jüngste Partner.
Großartig. Weil also gerade in der psychologischen Forschung nutzt man ja Zwillinge sehr gern. Weil man eben sagt, die genetische Disposition ist relativ ähnlich, bis gleich. Um dann zu schauen, welchen Einfluss haben soziale Faktoren drumherum. Und es ist super spannend, dass dein Zwilling auch Steuerberater geworden ist und jetzt sogar im gleichen Unternehmen arbeitet. Also, habe ich noch nie gehört, so ein Fall. Großartig.
Wusstest du nicht, ne?
Nein.
Ja.
Nein.
Ja.
Ich war aber dann gestern Abend schon mit dir essen und nicht mit deinem Zwillingsbruder.
Doch, tatsächlich. Ich war es tatsächlich.
Okay.
Ja. Genau. Ja, und jüngster Partner weiß ich gar nicht, aber ich bin damals als einer der Jüngsten in das Partnerauswahlverfahren mit 32 reingegangen. Und das vielleicht so ein bisschen eine Brücke zu dem, was wir heute besprechen wollen. Weil der damalige Service-Line-Leader hat mich dann mal quasi in den Arm zur Seite genommen und gesagt, Mensch, Thomas, das hat mit dem Assessment Center alles gut geklappt, aber werd du erst mal 35. Also das Grüne hinter den Ohren buchstäblich war noch zu sehen. So als junger Mann fand ich das damals nicht so sexy. Ich habe gesagt, aber gut, da kann ich jetzt wenig dran arbeiten. Aber es gab tatsächlich einen Plan und das ist dann vielleicht eher so Richtung Mentoring. Lass uns das gleich nochmal so ein bisschen definieren. Also er hat mich wirklich dann aktiv begleitet, dann die 3-4 Jahre. Und ich bin dann auch wirklich auch Partner geworden. Aber in der Zwischenzeit bin ich dann mal im Ausland gewesen, habe meinen ersten kleinen Standort in Tax und Legal dann mal bekommen. Irgendeiner sagte mal so mit nacktem Hintern auf grüner Wiese, jetzt zeig mal, was du kannst. Mhm. Aber das war für mich, das ist mir im Nachhinein erst so richtig klar geworden, dass das war irgendwie ein betreuter Weg. Das war ja auch irgendwie ein Versprechen, dass man sagt, ja gut, du bist vielleicht irgendwie, vielleicht bist du fachlich aufgestellt, du bist menschlich noch nicht aufgestellt.
Ja.
Und wer weiß, was passiert wäre, wenn es passiert wäre, mit 32 oder 33 Partner zu werden. Seit vielen Jahren sehe ich das positiv kritisch und eben auch positiv, dass es auch für mich eine Chance war, mich dann noch weiter zu entwickeln und dass das auch kein Zufall war, dass das so gelaufen ist. Es war ja nicht gegen mich, sondern es war für mich.
Ja.
Als junger Mann, jung und wild, bin man natürlich schnell seine Ziele erreichen, aber das war im Nachhinein war das eigentlich genau das Richtige. Und da bin ich auch dem damaligen Service-Leader eigentlich auch dankbar, dass es so gelaufen ist. Und es ist auch wirklich dann auch so eingetreten, wie es besprochen war. Dann bin ich dann auch mit 35/36 in dem Wirtschaftsjahr dann Partner geworden und war immer ja noch sehr jung für einen Partner.
Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, auch den sehe ich heute, dass man doch auch schnell Karriere, einen neuen Titel, einen höheren Titel machen will. Damals war das vielleicht für dich genauso. Du warst jung, bist reingekommen, hast schon viel erreicht und bist dann sagst, okay, jetzt habe ich die Chance mit 32 und bremst dich damals, zu einem Gefühl, jemand aus. Und manchmal geht es mir heute auch zu schnell. Manchmal geht es heute, da wird man nach einem Jahr Senior, dann wird man nochmal nach einem Jahr und irgendwann hat man gar nicht die Zeit, diese Rolle, die man da vielleicht gerade hat, mal über 2-3 Jahre erstmal auszufüllen, erstmal zu verstehen. Ja, ist das auch das, was du damals gemerkt hast und was du heute noch siehst, dass das gut war für dich, auch mal 3 Jahre einfach mal mit einer Rolle durchzukommen?
Absolut. Das ist das, was ich in meinen Gesprächen noch immer mit Geschwindigkeit bezeichne. Das ist ja in vielen Perspektiven, in vielen Bereichen heute im Leben, ob das jetzt Digitalisierung ist oder eben, René, was du gesagt hast, auch in der Entwicklung der, ja auch der jungen Leute. Ich glaube, die Denke der jungen Leute heute ist schon ein bisschen anders, als wir das damals gemacht haben. Also klar war Karriere wichtig und man war irgendwie so mit dem Turbo unterwegs und versuchte irgendwo schnell auch in den vorgegebenen Strukturen irgendwie weiterzukommen, weil man sich auch ja sehr stark auch vielleicht auch darüber definierte. Und man war auch Teil dieser Gesellschaft, in Anführungsstrichen, im weitesten Sinne des Wortes. Und ja, man ließ sich da auch bestimmen. Man hat sich vielleicht auch nicht in dem Alter damals noch nicht so hinterfragt, wie die jungen Leute das heute machen.
Ja.
Ne, Work-Life-Balance, Generation Y und was noch alles dahinter kommt. Das hat ja auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Wobei in der Praxis ich da auch wieder zwei Gruppen sehe. Also es gibt noch eine Gruppe, die sehr schnell vorankommen will, weiterhin. Die sind vielleicht noch mit den alten traditionellen Zielen dann verbunden. Und dann gibt es eben dann die andere Gruppe, die es nicht nur ertragen können, sondern es eigentlich auch so leben, dass es nicht so schnell gehen muss. Und dass es eben auch andere Werte gibt. Ne? Dass eben auch die Freizeit eine größere Rolle spielt und alles, was dazugehört. Ein Auto ist nicht mehr so wichtig, gerade wenn man in Städten wohnt, da haben wir teilweise Schwierigkeiten, unsere Leute zu Mandanten zu bringen. Und sagen, ja gut, wir fahren mal zu Mandanten und der Mitarbeiter dann sagt, ja, wie komme ich denn da hin? Ich habe kein Auto.
Und vielleicht auch gar keinen Führerschein. Ja?
Das wäre vielleicht die nächste Entwicklungsstufe. Ja. Also da tut sich eine ganze Menge in den Köpfen der Leute und auch was Geschwindigkeit anbelangt.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt so ein kleiner Funfact nebenher, die letzten Tage auch und nach den letzten Wochen, wo ich jetzt auch neu beim Neustart unterwegs bin, habe ich mich an diesen Film Goodbye Lenin erinnert. Vielleicht kennt den jemand, ja, wo irgendwie jemand, die Mutter dann in den Schlaf fällt und dann wacht sie wieder auf, in die DDR gibt es nicht mehr. Ja. Und sie lebt in der alten Welt. Und ich komme mir manchmal so vor wie Goodbye Lenin, weil ich so viele neue Sachen erlebe und aber 2 Jahre verpasst habe. Und denkst so, okay, bin ich denn eigentlich jetzt noch in 2019? Und auf einmal sind wir schon in 2022, 23, vielleicht sind es auch 3 Jahre. Und denkst so, okay, da hat sich ganz schön was getan in dem Spektrum von 2 Jahren.
Ja. Hast du ein Beispiel?
Ja, die Kommunikationstools, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich kannte bisher E-Mail und dann hat man angerufen und hat sich getroffen. Ja. Und jetzt merke ich, dass wir über 6, 7 verschiedene Kommunikationstools bereit sein müssen. Ja. Ich kannte zum Beispiel Teams nicht. Mhm. So. Und heute gucken mich alle an und denken, okay, schön, dass du da bist, aber wir leben in Teams. Also da denke ich manchmal, es wäre schön, wenn wir vielleicht E-Mail und Telefon hätten. Aber das ist nur zu der jungen Generation vielleicht ganz kurz, wie schnell das jetzt geht und wie wir reden, wenn du sagst, wo du vielleicht 35 warst zu heute, wie schnell das heute geht.
Aber mit dem Beispiel kann man auch wunderbar auch wieder den Bogen zurückschlagen zu unserem Führungsthema, weil das ist natürlich eine Herausforderung, auch was Führung anbelangt. Und auch an der Stelle, Kommunikation läuft anders und auch die jungen Leute möchten ja auch oft von zu Hause arbeiten, ab und zu mal ins Büro kommen oder jeder, wie er so will. Der Arbeitgeber muss sich darauf einstellen. Aber wir als Führungskräfte müssen uns ja auch darauf einstellen. Also meine Erfahrung zeigt, also am Anfang, gehen wir mal auf Corona zurück, am Anfang hatte ich den Eindruck, die jungen Leute sagten, das ist, um in deren Sprache mal zu sprechen, super geil, die ganze Technik. Die fanden das super klasse, dass sie dann Videokonferenzen hatten, ne, 2 Bildschirme oder einen riesen Curve-Bildschirm. Und ist auch toll, aber mit der Zeit ist, glaube ich, da auch so ein bisschen die Erkenntnis gewachsen, dass es schön ist, digital zu kommunizieren und digital Projekte zu fahren und. Aber es gibt auch gewisse Grenzen. Also die Ausbildung buchstäblich über den Tisch, die funktioniert natürlich digital nicht so einfach und auch nicht so schnell. Da sind wir wieder bei Geschwindigkeit, aber diesmal negativ, weil es langsamer geht in meiner Wahrnehmung als in der alten Welt. Das ist ganz bewusst nicht gesagt, gute alte Welt. Also das ist ja jetzt nicht, es ist ja eher gut, dass wir jetzt diese Mischung haben. Wo ich das auch sehr stark sehe, wo man dann auch vielleicht entsprechend führungsmäßig dann nicht eingreifen, aber zumindest dann Leitplanken stellen muss, ist, wenn wir kreativ unterwegs sind. Ne, kreativ und wenn man dann vielleicht auch eine Anfrage hat, die dann schnell beantwortet werden muss. In einem Raum, in dem man sich physisch trifft, passiert einfach viel mehr. Und auch per Unfall nenne ich das immer. Viel mehr in so einem kreativen Raum, aber einem echten Raum und keinem digitalen Raum, als eben nur am Bildschirm. Also diese Unfälle, dass man irgendwo sagt, einer hat irgendwo eine Idee gehabt, die vielleicht für den Fall, den man gerade diskutiert, auf den ersten Blick überhaupt nicht relevant erscheint, aber dann irgendwo die Lampe angeht und sagt, aber ich kann das ja wunderbar dann verwenden, ein bisschen applizieren Das passiert nach meiner Erfahrung am Bildschirm wesentlich weniger und wesentlich weniger intensiv als physisch.
Absolut. Und da habe ich dich auch mal bewundert die letzten Jahre, wie du dich relativ schnell eingestellt hast auf Mitarbeitende. Das war immer für mich so sehr großes Beispiel, positives Beispiel, weil ich natürlich von der Person her ganz anders bin, vielleicht eher rot und du schon auch sehr, ich sag mal, sehr zuhörend, sehr mitnehmend. Das hat mich immer sehr begeistert. Hat dir da Coaching schon geholfen? Ist das was, was dir auch gelegen hat, so Mitarbeitende mitzunehmen? Oder wie hast du selber auch dich vielleicht schon coachen lassen? Oder welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema selber gehabt?
Von dem Weg zum Partner habe ich gerade ja berichtet. Wobei das ist für mich eher so ein Mentoring. Wenn ich Mentoring mal so definiere, dass das eine Sache ist, die eher...
Eine Definition.
Ich versuche es jetzt mal. Ja, mach mal. Du musst mich korrigieren, wenn es falsch ist. Du bist der Fachmann. Aber so aus meiner Erfahrung, so aus dem Business kommen, würde ich sagen, Mentoring ist eher für mich etwas, was von innen kommt. Also das war ja ein Partner aus dem Unternehmen und der einem auch eher langfristig begleitet. Also da ist es irgendwo ein Weg. Das ist nicht ein konkretes Thema, was von jemandem von extern vielleicht auch etwas kürzer gestaffelt, was die Zeitschiene anbelangt, dann mit demjenigen dann bearbeitet wird. Das ist für mich dann eher Coaching, also extern und auf der Zeitschiene eher kürzer. Mentoring ist für mich eher intern und längerfristig angelegt. Also in meinem Beispiel zum Beispiel dann über drei, vier Jahre A, auf dem Weg zum Partner, aber B, nachher dann auch in der weiteren Begleitung in den verschiedenen Aufgaben, die ich dann übernommen habe. Philipp, weiß nicht, ob ich da richtig liege, sonst musst du da korrigieren, aber das ist so.
Ich will ganz offen sein, ich kenne keine gute Definition von Mentoring. Mhm. Ich überlege auch immer, was wäre denn ein guter deutscher Begriff. Ich bin noch auf keinen guten möglich gekommen. Ich finde so grundsätzlich diese Unterscheidung Richtung, wie lang geht so eine Begleitung, finde ich spannend. Da bin ich absolut bei dir. Es gibt auch Coach-Coachee-Beziehungen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte hinwegziehen, aber so wie ich Coaching verstehe, ist es eher punktuell, bezogen auf einen konkreten Anlass bezogen. Und das Mentoring ist ja wirklich, wie hattest du es vorher genannt? Ein begleitender Weg oder eine Begleitung des Weges. Das finde ich ein wunderbares Bild, tatsächlich eher über eine längere Zeit hinweg. Und tatsächlich, wo die Initiative herkommt. Und da wäre jetzt auch noch meine Frage, dein Mentor damals mit 32, der dich dann begleitet hat, war das ein formalisierter Prozess im Sinne von, das war auch gelabelt als, das ist dein Mentor, der muss das vielleicht auch so ein Stück weit machen? Oder war das tatsächlich, weil du auch gesagt hast, du hast erst in der Rückschau so ein bisschen erkannt, dass es ein Mentoring war? War das was Freiwilliges? Hat dich der Mensch einfach gemocht und hat gesagt, der Typ, dieser Thomas, dieser Zwillingsbruderteil hat Potenzial?
Immer diese Zwillingsgeschichte.
Ja, ich höre jetzt auch auf.
Also es war nicht formalisiert in dem Sinne, wenn man das mal, wenn ich das mal so aufnehmen darf, was du meinst. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Buddy-Programm oder irgendwie so ein Mentor-Programm, was wir intern natürlich auch haben. Ich glaube, das war eher eine Sache, die ist einfach so entwickelt.
Ja.
Die hat sich einfach so entwickelt auf dem Weg, dass man irgendwo mit dem Potenzial irgendwo mal in Anführungsstrichen dann entdeckt wurde.
Ja.
Und dann die Frage war, wie ist denn jetzt eigentlich der gesunde Weg? Ne, A, für den Kandidaten, aber B, ja auch für PwC. Und das war eine gemeinsame Geschichte am Ende des Tages. Ich habe das gar nicht so am Anfang als Mentoring empfunden, weil es auch gar nicht so bezeichnet wurde. Es ist einfach passiert im positiven Sinne und es hat auch noch nachgeschwungen, eben auch nach der Ernennung zum Partner. Mhm. Und so richtig klar geworden ist mir das eigentlich dann über die Zeit.
Ja.
Ne, also es ist eher so ein verstecktes Mentoring. Aber deshalb ja nicht weniger wertvoll. Aber wir machen das natürlich, oder bei den Mandanten oder in der Wirtschaft sehen wir das natürlich auch, dass das auch entsprechend formalisiert ist. Mhm. Dass man wirklich sagt, man stellt dann jemanden Erfahrenes, in der Regel dann jemanden Jüngerem, Unerfahrenen dann zur Seite und hat dann irgendwo dann so einen Austausch. Und wie das dann ausgeprägt wird, ich glaube, das muss sich, glaube ich, dann auch jeweils dann so in dieser Relationship dann auch dann entwickeln.
Ja.
Jeder ist ja anders. Das ist ja das, auch mein, was ich auch immer so als meine Überschrift so sehe. Auch zum René, du hast gesagt, ein aktives Zuhören. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Wir können jetzt nicht mit Schablonen über Situationen gehen, schon gar nicht über Menschen gehen. Da muss man schon genauer hinhören und vielleicht auch nochmal hinhören.
Ja.
Und dann irgendwo gemeinsam einen Weg finden. Und meine Devise war auch immer, auch zum Thema begleiten. Jeder braucht so seine Freiheit. Wir Steuerberater sind ja Anhänger eines freien Berufs. Da ist das Wort ja auch schon mit drin. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist nachher auch wichtig in der Führung. Also ich brauchte immer ein Stück meiner Freiheit, um dann mich entfalten zu können. Und das Gleiche gilt ja dann auch für Teammitglieder. Also A, habe ich es entsprechend vorgemacht, aber B, ja, man setzt Leitplanken, aber nicht in der Form, dass man jemanden erstickt. Eher so in der Form, dass man vielleicht auch jemanden irgendwie unentdeckte Talente irgendwo nochmal zeigt. Was ja eigentlich dann auch so die wichtigen Punkte auch, oder einer der wichtigen Punkte auch zum Thema Führung dann ist.
Und da direkt, René, wenn ich darf.
Natürlich.
Kann aus deiner Sicht, Thomas, eine Führungskraft Mentor oder Coach sein?
Ja. Und ich würde fast auch sagen, ja, was ist ein Coach, was ist ein Mentor?
Ja.
Ich hätte, und wenn ich mich mal betrachte, würde ich mich als Hybriden bezeichnen. Mhm. Also es gibt Elemente, die kommen eher vielleicht aus der Coaching-Ecke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel intern auch von Kollegen mal hinzugezogen werde, auch zu nicht fachlich oder gerade zu nicht fachlichen Themen, dann ist das schon mal ein rein raus. Also nicht eine wirkliche Wegbegleitung, sondern eher dann, wie du es eingangs gesagt hast, einfach mal ein Austausch vielleicht mit unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, um das da mal zu diskutieren. Es gibt aber auch Fälle, wo ich wirklich dann aktiv auch eine längere Zeit dann einen Weg begleitet hatte, und das ist wieder eher Mentoring. Also ich sehe mich da eher als Hybrid.
Ja.
Mhm. Und ja, aber da bin ich dann unterwegs als Coach, als Mentor, intern wie extern. Ich sehe das übrigens auch, um mal gerade wieder den Schlenker Richtung Familie zu machen, zu den beiden Töchtern. Wir haben die Erfahrung gemacht, Elke und ich, dass, klar, die Kinder, sie bleiben immer Kinder, aber die werden halt groß. Die sind jetzt erwachsene junge Ladies und die brauchen uns jetzt anders.
Ja, Rollen ändern sich, ja.
Rollen ändern sich. Du stehst noch mit deinen ganz kleinen Kindern ganz am Anfang, Philipp. Wir sind mittlerweile auch, Elke und ich, auch irgendwie Coach und Mentor. Mhm. Und das wird auch von unseren Töchtern auch drück's mal so aus, auch dankend angenommen oder auch gefordert. Mhm. Was vielleicht auch dann insgesamt so in dem Bereich eine ganz wichtige Sache ist, dass man sagt, René, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, Coaching, was ist denn das und wie ist denn das eigentlich so belegt in Deutschland? Ist das ein Malus, wenn ich einen Coach habe?
Ja, das ist ein Punkt, da wollte ich nochmal reingehen. Vielen Dank, Thomas, dafür. Dieses, man geht zu einem Coach oder einem Therapeuten, hattest du auch mal gesagt, immer dann, wenn es irgendwie, das schon zu spät ist. Ja, oder da ist man irgendwo schon drin in irgendeinem Thema und irgendeiner sagt zu dir, du könntest doch mal zum Coach gehen oder könntest doch mal dir irgendjemanden holen, der dich unterstützt. Gibt es zu wenige, die auch gerade in der Führungsrolle, wir sind alle drei jetzt irgendwo in einer Führungsrolle, gibt es überhaupt noch einen Moment, wo man hingehen sollte oder sollte man sich eigentlich immer jemanden nehmen, wo man vertrauensvoll über Themen spricht, in einer Rolle, wo wir Druck haben, wo wir performanceorientiert sind, wo wir immer Ergebnis abliefern müssen und wo wir irgendwo niemanden haben, den wir eigentlich als Sparringspartner nutzen?
Mhm.
Oder ist es wirklich noch negativ belegt?
Also ich glaube nicht, dass ihr einen großen Überblick habt. Dann müssen wir vielleicht gleich nochmal zum dritten Mal zusammenlegen. Aber ich bin schon davon überzeugt und ich habe auch den Eindruck, bin ja auch sehr international unterwegs, dass es in anderen Ländern auch anders ist. Also ich spreche mit Partnerkollegen, also auch mit jüngeren Partnerkollegen innerhalb unserer Organisation, bei denen ist es vollkommen selbstverständlich, dass die einen Wegbegleiter extern haben, also einen Coach, der ja fast schon wieder Mentor ist, sind wir schon wieder bei der Definition. Also der ist nicht nur situativ dann dafür da, also nicht nur, kommen wir gleich nochmal zur Konfliktsituation oder Ähnlichem, sondern der ist wirklich auch Wegbegleiter, was ich sehr schön finde. Weil es gibt ja unterschiedliche Perspektiven außerhalb des Unternehmens und innerhalb des Unternehmens. Innerhalb ist auch wichtig, ne, aber von außerhalb kann man da sicherlich auch mal wichtige Impulse dann auch nehmen. In Deutschland ist so meine Wahrnehmung, ich glaube schon, dass das nicht so positiv belegt ist. Ne, vielleicht kommt man da irgendwie, weiß nicht, wie eure Beobachtung da ist, würde mich mal interessieren, vielleicht kommt man eher so aus einer Welt, wo man sagt, das ist vielleicht auch eher so ein Bereich, der in der Konfliktlösung liegt, wo man vielleicht auch nicht so gerne drüber spricht.
Ja, oder auch ein Zeichen von Schwäche. Ne? Ich glaube, so, das ist schon so belegt. Ich habe da jemanden, der mich unterstützt.
Weil alleine kann ich es ja nicht.
Genau, alleine kann ich es nicht oder so. Oder ja, alleine kriege ich das nicht geregelt.
Wie Philipp sagte, ne, dann ist er der Therapeut.
Ja. Genau, und deswegen merke ich schon auch eine Tendenz. Also Coach ist ja kein geschützter Begriff. Letztendlich kann sich jeder Coach oder Coachin nennen. Therapie ist eher so eine Grauzone. Da gibt es dann auch die MedizinerInnen, die eben dann PsychiaterInnen eben sind. Es gibt natürlich im Coaching Zertifikate von gewissen Branchenverbänden, wo ich auch den Zuhörenden sehr raten würde, da auch so ein bisschen drauf zu achten, wenn man sich da jemanden sucht. Aber tatsächlich hatte ich vor kurzem erst ein Gespräch mit einer Therapeutin, die auch Coachin ist. Mhm. Hinsichtlich meinem Dauerthema Vereinbarkeit beruflich-privat, weil ich gemerkt habe, okay, mir wird es gerade echt ein bisschen viel. Und sie mich dann eben gefragt hat, soll es eher ein Coaching sein oder gehen wir eher in die therapeutische Richtung? Und ich so, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber das fand ich eigentlich ganz schön, also sehr offen mit diesem Thema umzugehen, weil die Übergänge schon teilweise sehr fließend sind. Natürlich, wir als Coaches können keine Psychopharmaka zum Beispiel verschreiben. Also wenn es in die Richtung Depression geht, wo man eben sagt, hey, das ist ein klinisches Bild eher, da könnte ich jetzt als Coach keine Medikamente verschreiben. Aber gerade so als ersten Anlaufpunkt, deswegen fand ich die Frage von dir ganz spannend, René, ich merke schon, dass es zunehmend und Gott sei Dank normaler wird, dass man sich da Hilfe holt, einfach mit dieser Einsicht, dass es keiner, glaube ich, so wirklich auch alleine noch kann.
Also ich bin total bei dir. Ich habe mich ja sehr, 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 sehr lange auch dagegen gesträubt, gegen Unterstützung, möchte ich sagen, oder gegen den Coach. Das jetzt vor vielen Jahren angefangen und immer wieder auch die Diskussion gehabt, auch mit meiner Frau, die gesagt hat, es ist vielleicht auch eine Therapie. Und ich habe gesagt, es ist keine Therapie, es ist ein Coach. So, wenn man sagt, eine Therapie ist es nicht, es ist ein Coach. Und heute sage ich, es ist jemand, der mich einfach auf dem Weg unheimlich unterstützt hat und begleitet hat, wie der dann am Ende heißt, ist, glaube ich, zweitens.
Ja, ist ein Label. Ja.
Absolut, absolut notwendig in der Führungskraft, finde ich heute, für eine Führungskraft, da zu unterstützen.
Mhm. Ja, und wo du das gerade sagst, in die Richtung hatte ich ehrlich gesagt noch nie so richtig überlegt, aber ein Thema Therapie, ja, würde ich jetzt auch erwarten, oder Philipp, ob das auch Teil deiner Ausbildung, deiner Profession gewesen ist. Also wenn es natürlich in die Richtung geht, dass es irgendwann mal medizinisch wird und ja, du dann irgendwie sagst, da muss eine ganz andere Art von Hilfe daher. Also da kommt tatsächlich dann auf eine vielleicht eher medizinisch orientierte Art und Weise nicht mehr klar. Das ist für mich nicht das, was ich unter Coaching verstehe.
Ja, richtig. Ja,
weil das ist ja dann wirklich eine Sache, die muss dann ein Arzt dann angehen. Das ist ja eher die Begleitung, die ich meine, oder... René, du hast ja gerade mal gefragt, wo hatte ich mal Touchpoints zu dem Thema Coaching. Es gab zum Beispiel mal einen Fall, wo ich jemanden dann auch empfohlen habe und auch jemanden dann zur Seite gestellt habe, extern als Coach, in einer besonderen Situation, wo es darum ging, dass man einfach auch mal sein eigenes Spiegelbild mal so im ersten Schritt mal akzeptiert. Also wir nennen das immer so Einfluss und Wirkung. Was hat man für einen Einfluss, was erzielt man damit für eine Wirkung? Na, wie schaut jemand Drittes auf einen, gerade was Führungskraft
anbelangt. Dass so jemand extern auch mal Fragen stellt, die man sich selber nicht mehr stellt. Also es gibt ja so gewisse Fragen, die man sich selber stellt, und wenn es dann anfängt weh zu tun, dann hört man eigentlich auf, und da kommt dann jemand, der dann nochmal die Fragen stellt, wo es dann als Eingemachte geht. Ja? Und da kriegt man nochmal einen guten Spiegel vorgesetzt.
Ja, zwei Punkte. Eingemachte nehme ich gleich auch nochmal auf. Ich glaube, der Coach hat ja auch eine gewisse Neutralität. Der kommt von außen.
Richtig, ja. Per Definition.
Und das wirkt ja auch für denjenigen, der mit dem spricht, ja, auch ganz anders. Wenn ich einen Mentor habe von intern, der ist ja selber auch Teil das, was die Firma ausmacht. Und ich glaube, das ist dann qualitativ schon nochmal ein Unterschied, wenn man jemanden hat, der nicht Teil dieser Gesellschaft ist und eben auch eine ganz andere Perspektive hat. Und das andere, den Punkt, den du gerade sagtest, das hat wieder auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Ne, wo du sagtest, da kommt vielleicht relativ brutal, aber ich würde auch sagen, relativ schnell. Und das ist für mich auch ein Punkt aus mehrerlei Erfahrungen bei anderen, aber auch bei mir selbst, dass eben diese Perspektive von außen, ich meine, sehr schnell auf den Punkt kommt. Mhm. Und das finde ich auch auf der einen Seite sehr anstrengend. Ne, das kann auch hart sein, aber das macht ja was mit einem.
Ja.
Ob ich das jetzt bei anderen sehe oder auch das selber erlebt habe, es bringt einen dazu, dass man auch selber sich mal bewegt, ne, dass man auch mal in diese Perspektive dessen geht, der einem dieses Feedback mal gegeben hat. Und dann auch feststellt, jo, ne, da ist was dran. Und da liegt möglicherweise auch die Lösung.
Genau.
Die liegt möglicherweise ganz woanders, wo man selber gedacht hat, weil irgendwo der Blick verstellt war. Und dann schiebt einer eine Wand weg, wo man sich wundert, wie er das gerade gemacht hat. Aber der hat einfach eine andere Perspektive. Und dann passiert das halt.
Ja. Jetzt sind wir natürlich die letzten Minuten sehr, 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 sehr tief, auch sehr, sehr nahbar gewesen schon. Auch vielen Dank, Thomas, für die vielen Sachen. Vielleicht, Philipp, so ein paar kurze Fragen von Thomas Richtung Coaching von deiner Seite aus noch. Ich habe noch ein, zwei private Fragen, die du uns vielleicht noch mitgeben kannst. Und dann sind wir auch schon wieder heute fast am Ende unserer vierten Folge. Philipp, jetzt noch im letzten Speed an Thomas. Coaching, Mentoring. Was müssen wir wissen?
Fuck, ich habe so viele Fragen eigentlich noch an dich, Thomas. Und ich will dir, bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, einfach auch nochmal meine Hochachtung verbalisieren, dass ich es so toll finde, du bist jetzt seit so langer Zeit in so einem auch ja kompetitiven Umfeld da bei PwC. Diese ganzen Kundenprojekte, ich glaube, das ist super tough und auf einem sehr, sehr hohen Level, dass du jetzt hier da warst und über das Thema Coaching und Mentoring gesprochen hast und dass es einfach auch zunehmend normaler wird, jetzt auch so die letzten 30 Jahre in der Rückschau betrachtet, finde ich das ganz toll und es ist für mich sehr hoffnungsstiftend, dass selbst so ganz erfahrene Führungskräfte da einen Blick für haben, für einzelne Mitarbeitende, aber auch, wie du schon gerade gesagt hast, dass es schon Situationen gab in deiner beruflichen Karriere, wo du tatsächlich auch Mitarbeitenden Zugang gewährt hast zu externen Ressourcen, weil du gemerkt hast, das tut den Menschen tatsächlich einfach nur gut. Und deswegen meine letzte Frage tatsächlich jetzt auch an unsere Zuhörenden, die vielleicht Führungskräften, gibt es glaube ich nicht, aber Führungskraft sind, was könntest du denn denen mitgeben jetzt so nach 30 Jahren Erfahrung in diesem Kontext und vielleicht auch so ein bisschen Mut zusprechen, wenn es so in diesem Kontext Coaching, Mentoring sich bewegen soll?
Also ich glaube, die Basis für all das, was wir besprochen haben, ist, dass man, glaube ich, akzeptieren muss und das auch als Wahrheit nimmt, es gibt keinen ohne Lernfelder. Mhm. Das ist auch das, was ich auch in dem Prozess bei PwC zum Beispiel auch gelernt habe. So gehen wir auch damit um. Es gibt, nobody is perfect, es gibt keinen, der keine Lernfelder hat. Und das ist auch nicht schlimm. Der damalige, der Serviceline, der mich damals begleitet hat, der hatte nur eine Devise und eine auch ganz harte Regel. Der sagte nämlich, wer nicht bereit ist, seine Lernfelder zu erkennen und im zweiten Schritt daran zu arbeiten, der wird es ganz schwer haben, dann den weiteren Schritt in der Karriere zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch aus meiner Erfahrung eine ganz wichtige Regel, die auch in der Praxis wirklich funktioniert hat. Also wenn ich auch bei Mandanten schon mal sehe, wo Leute Funktionen dann bekleiden, die vielleicht irgendwo ein klares Lernfeld haben und daran dann irgendwo dann scheitern. Ich glaube, Philipp, dir brauche ich das nicht zu sagen. Gewisse Dinge kann man vielleicht sogar schon vorhersehen, weil Aufgaben sich dann entwickeln und dann irgendwo dann auch die Leute an ihre Grenzen oder auch über ihre Grenzen kommen. Und ne, wir müssen die Leute ja nicht dahin entwickeln, dass sie quasi ja überfordert sind, buchstäblich, und dann daran scheitern. Und die Frage war ja auch, was kann ich mitgeben aus der Erfahrung? Also erstens mal ist der Schlüssel, ne, jeder hat Lernfelder, das ist normal und das ist nicht schlimm. Macht ja auch menschlich. Ne, eine Führungskraft ist ja auch ein Mensch, das wird ja auch immer bleiben, auch in Zeiten der Digitalisierung. Und dann der Schlüssel auf der anderen Seite, was ich gesehen habe, wenn ich mal jemanden einen Mentor oder auch einen Coach empfohlen habe. Das Grundsatzproblem war eigentlich immer, dass, ich habe gerade schon von Spiegelbild gesprochen, dass der erste Punkt eigentlich immer ist, akzeptiert der oder diejenige das Spiegelbild, was er von jemand anders vorgesetzt bekommt oder nicht, was ja wieder korrespondiert mit dem Lernfeld. Also akzeptiere ich, dass ich ein Lernfeld habe oder nicht, weil wenn das mal getan ist, das ist für mich eigentlich aus der Erfahrung der schwerste Schritt und auch der erste Schritt, dann geht es dahinter eigentlich relativ leicht weiter, dann kann man ja dran arbeiten. Aber den Schritt zu tun, um zu akzeptieren, vielleicht auch dann, ne, dass andere auch sehen, dass man das akzeptiert und dass das kein Malus ist, dass man ein Lernfeld hat, das fällt vielen schwer. Und ich glaube, Philipp, du bist ja gerade jemand, auch ne, lernen.
Ja, deswegen bin ich ja gerade super dran.
Das ist super. Ich bin auf dem Weg, den zu akzeptieren. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, Dinge zu akzeptieren, der einem Spiegelbild einem sagt.
Ja,
ich glaube, es ist ganz leicht zu sagen, nein, das ist nicht so. Aber oftmals ist es dann doch so und ich glaube, das ist der erste Punkt, das zu akzeptieren und daraus selber dann Wege zu kreieren, gemeinsam mit jemandem. Und die Wege dann, die kriegt man auch nicht vorgegeben, sondern die findet man ja oftmals selbst nur in Begleitung. Das ist ja auch so ein Irrtum, der Coach gibt einem ja nicht den Weg vor oder sagt, ey, du hast das irgendwie das zu tun oder dies zu tun, sondern du machst den Weg ja dann selbst. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist mein spannendes Learning aus dem Coaching live. Du, ich habe jetzt noch zwei private Fragen. Du hast jetzt eine herausragende Karriere gemacht und sicherlich auch mit viel Können. Braucht man auch Glück, um so eine Karriere hinzubekommen?
Ja. Klare Antwort, ja.
Ja.
Also, Ja, das habe ich auch immer gesagt in vielen Gesprächen. Also man muss schon auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Man muss auch das Glück haben, das richtige Umfeld privat wie beruflich zu haben. Also ja, also nur mit Qualifikationen, wenn du es mal so nennen willst. Alleine bin ich davon überzeugt, geht es nicht. Also du musst tatsächlich auch Glück im Leben haben. Ja. Unterschreibe ich.
Okay. Und die zweite Frage ist, jetzt hast du zwei Töchter, die ich auch kennenlernen durfte. Wenn die jetzt beide auch mal einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin mit nach Hause bringen, wie ist deine Reaktion?
Das ist eine lustige Frage. Jetzt habe ich schon einen Zwillingsbruder, der Steuerberater ist. Das müsste die Story hier schon weitermachen. Ist übrigens auch gar nicht so ausgeschlossen, dass es vielleicht dann mal passieren würde.
Ja.
Och, ich kann damit umgehen.
Kann damit umgehen, ist ja schon mal, der erste Schritt.
Ich kann ihn ja dann führen.
Ja, genau.
Nein, Quatsch.
Jetzt sind wir schon fast im Hintenhaus für unsere erste Folge mit Gast.
Ja.
Ich glaube, für uns wieder mal Neuland, wieder mal Neustart zum Abschluss. Bleibt mir eigentlich zu sagen, nochmal wieder neue Facetten vom Coaching kennenzulernen. Ich glaube, das war für mich wieder hilfreich, der es, ich sag mal, selbst erlebt hat, aber mit Philipp jetzt jemand, der ausgebildeter Coach ist, mit Thomas, mit deiner Erfahrung nochmal zu verstehen, dass uns das wirklich im beruflichen Kontext allen helfen kann, mhm, und natürlich auch im privaten Kontext. Ich sag mal, in den heutigen Zeiten für mich schlussfolgernd absolut ein Zeichen von Stärke ist, wenn man für sich selber sagt, ich hole mir einen Experten auf allen Ebenen dazu, der mich, egal in welchen nächsten Schritten ich gehen will, begleitet. Und ich würde auch für an alle Unternehmen irgendwie appellieren, zu sagen, nutzt das, um eure Führungskräfte dahin zu bekommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie irgendwie auch eine gewisse Stärke aus sich selbst haben. Und wir haben natürlich die Herausforderung, dass vielleicht auch weniger Menschen in Führungspositionen überhaupt wollen, weil es halt irgendwie im Moment auch spannend ist, andere Dinge zu tun. Da bin ich total dabei und würde ich nochmal appellieren, holt euch Unterstützung von Experten.
Vielleicht macht es das wieder, wo du gerade sagtest, viele wollen vielleicht nicht mehr so in diese Führungsrollen reinkommen. Also was mich da gerade anspringt ist, also eine meiner Devisen im beruflichen Leben war ja immer, dass ich gesagt habe, das Teamergebnis ist besser als das Einzelergebnis. Mhm. Na, vielleicht ist auch, wenn man sagt, man bringt dann eben dann im Team auch zusammen, ne, jemanden, der einen Coach, einen Mentor oder einen Hybrid dann auch hat, das ist ja auch eine Form von Team. Ne. Das lässt vielleicht auch so ein bisschen den Respekt vor einer Führungsaufgabe wieder ein bisschen runterfahren, dass man sagt, ja gut, man hat zwar die Verantwortung als Führungskraft, aber man ist ja nicht allein.
Ja, schön.
Ne, man hat ein Team, man hat eine Plattform, wo man diskutieren kann, wo man Perspektiven austauschen kann, was einem auch wieder Sicherheit gibt und was auch das Ergebnis vielleicht wieder besser macht, genauso wie im Fachlichen, wie jetzt auch in dem Bereich. Insofern finde ich das immer sehr interessant, wie man so verschiedene Erkenntnisse aus dem Fachlichen in das Nicht-Fachliche und wieder umgekehrt wieder transferieren kann. Aber das habe ich gerade nochmal angesprochen, wo du gesagt hast, so Führungsaufgaben und junge Leute und Zukunft.
Ja, perfekt. Super. Und was habe ich gelernt in der Session? Ich bin nochmal erinnert worden, wie kraftvoll dieses Thema Mentoring sein kann. Und ich habe jetzt auch mal überlegt, so ein paar WegbegleiterInnen aus meiner Vergangenheit, die ich tatsächlich als Mentoren und Mentorinnen bezeichnen würde, die das aber vielleicht gar nicht wissen. Und das ist jetzt ein bisschen die Ermunterung für mich, die nächsten Tage wieder mal den Kontakt herzustellen und Danke zu sagen. Und selber auch tatsächlich mir zu überlegen, wem kann ich denn ein Mentor sein? Innerhalb der Organisation oder auch gerne darüber hinaus. Weil, ja, die eine oder andere Erfahrung habe ich dann doch gemacht, die ich dann gerne weitergeben würde. Und tatsächlich, und das ist jetzt dann auch schon mein letztes Statement, meine Mutter hat mir zum 40. Geburtstag einen Spruch geschenkt, an den ich jetzt gerade denken musste, von John Rushkin: Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden. Und damit will ich dann auch schließen, dieses erste Mal die Ermunterung, Zeit zu schenken anderen, auch wenn man nicht dafür bezahlt wird, dass andere von der eigenen Erfahrung und den eigenen Fehlern, den vermeintlichen, auch profitieren können.
Danke, danke Philipp, danke lieber Thomas. Für mich war es sehr inspirierend, auch mit euch beiden hier am Tisch zu sitzen. Danke Thomas, dass du heute unser Gast warst.
Vielen Dank für den Austausch, hat Spaß gemacht.
Für euch da draußen, wie hat euch die Folge gefallen? Welche Kommentare habt ihr, welche Anregungen habt ihr? Schreibt uns via LinkedIn. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich auch die Kontaktdaten von Thomas. Habt ihr Fragen, wollt ihr mehr über Thomas wissen, ihr findet alles in den Shownotes oder wir stellen den Kontakt direkt her, Philipp und ich. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, Philipp.
Danke dir und danke euch. Danke, Thomas. Bis bald.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.